Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schön, wieder unter euch zu sein und ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit auf der Gemeindefreizeit. Und auch ich möchte mich für die Karte bedanken. Ich habe auch eine bekommen. Also zwei Norddeutsche kriegen in Süddeutschland eine Karte. Ist doch schön, ja? Ja, das Thema, welches ich heute mit euch betrachten möchte, ist mir vorgegeben. Ihr habt ja so eine Art Predigtplan, wo es ja gerade um Jesus geht. Und unser Thema heute ist Jesus, der Fürsprecher. Genau, Jesus, der Fürsprecher. Und ich möchte mit uns zwei Verse lesen. Ihr seht das jetzt hier, weil wir heute einige Bibelverse lesen, habe ich sie mal alle mitgebracht, dass wir immer die gleiche Übersetzung auch lesen dann. 1. Johannes 2, Vers 1 bis 2. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt oder auch Fürsprecher, wie es in anderen Übersetzungen übersetzt wird, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühnopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Ja, die neue Genfer Übersetzung, die ich hier gerade nutze, die übersetzt das Wort, griechische Wort Paraklet, mit Anwalt. Ja, aber dieses Wort hat vom Ursprung her, auch wie es damals verwendet wurde, eigentlich drei Grundbedeutungen. Eben einmal Rechtsanwalt oder Anwalt, einmal Fürsprecher und einmal wird es auch benutzt als allgemeiner Helfer. Aber in diesem Vers oder in diesen zwei Versen hier kommt es eigentlich mehr zum Ausdruck, kommen die ersten zwei Bedeutungen mehr zum Ausdruck. Eben der Anwalt oder der Fürsprecher. Christus im Himmel tritt für Christen ein, die auf Erden sündigen. Und Vers 2 erklärt dann, dass er die Sühne für unsere Sünden ist, dass sein vollbrachtes Werk auf Golgatha die Grundlage seines Eintretens für uns beim Vater ist. Er selber hat die Grundlage dafür gelegt und deswegen kann er für uns beim Vater eintreten. Schauen wir uns diesen Vers mal etwas genauer an. Der beginnt, oder es heißt in einem Satz, und wenn jemand doch eine Sünde begeht. Ja, oder Sünde ist für einen Gläubigen eigentlich etwas völlig Unnormales. Wenn, das heißt so viel wie gesetzt den Fall, dass es passiert, dass ein Kind Gottes doch sündigt, was nicht seine Gewohnheit sein sollte, ja, oder kann, dann hat der Vater Vorsorge getroffen und für den Fürsprecherdienst des Herrn Jesus eingeführt, dass er für uns eintritt. Und dann heißt es, und wenn jemand doch eine Sünde begeht, das ist ein ganz persönliches Jemand. Dieser Jemand kann ich sein, kann jeder von uns sein, keiner ist davon ausgenommen. Und unsere persönliche Erfahrung, denke ich, zeigt, wie wir leider sehr oft unseren Namen hier einsetzen müssen. Dass Sünde da ist, die passiert. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, die grammatische Form im Griechischen drückt hier ein punktuelles Ereignis aus. Der Schreiber geht davon aus, dass ein Gläubiger nicht ständig sündigt, dass es nicht eine Gewohnheit ist, sondern er tut einzelne Fehltritte. Und daher kann ein wahrer Christ auch nie sagen, ich sündige nicht. Nein, wir wissen aus unserem Leben, es passiert. Ja? Und oftmals viel zu oft. Aber es passiert, es sind Fehltritte, die passieren. Dann geht es weiter in diesem Text. Wir haben einen Anwalt, einen Fürsprecher. Und dass wir einen Fürsprecher brauchen, zeigt, wie ernst Gott Sünde nimmt. Das ist keine Bagatelle. Gott nimmt es sehr ernst. Aber dass wir einen Fürsprecher haben, ist so ein großes Vorrecht. Und wir haben heute schon viel über Jesus gehört, dass wir ihn anbeten. Ja? Wir müssen nicht wie bei einem Rechtsanwalt erstmal einen Termin machen und dann unsere Situation schildern, damit er sich unserer Sache annimmt. Nein, wir haben bereits einen Anwalt. Wir haben bereits einen Fürsprecher. Und dieses Vorrecht ist uns wohl so oft wenig bewusst, ja, dass wir wirklich Jesus haben, der für uns beim Vater eintritt. Und ich habe am Wochenende mit jemandem darüber gesprochen, wo wir uns getroffen haben. Ich sage, wie allmächtig muss Jesus sein? Wenn ich mir vorstelle, leben beispielsweise 1 Milliarde Christen auf der Erde und er kann sie alle gleichzeitig vom Vater vertreten. Wow, das ist Allmacht. Das ist unser Herr. Ja, wir haben einen Anwalt, einen Fürsprecher. Unser Anwalt nimmt sich, wenn wir gesündigt haben, unseres Falles an. Er tut das ungebeten, bevor wir ihm das Mandat erteilen. Wir müssen nicht zuerst bekennen, bevor er seinen Dienst beginnt. Nein, sein Dienst bringt uns erst dahin, dass wir die Sünde bekennen. Er wirkt in uns, er lebt in uns. Und nochmals, wir haben einen Anwalt, einen Fürsprecher bei dem Vater. So geht's weiter. Welch ein tröstliches Wort. Wir haben einen Anwalt beim Vater im Himmel, nicht bei irgendjemand. Es steht hier nicht, wir haben einen Anwalt, Fürsprecher bei dem Richter, sondern hier steht, wir haben einen Anwalt bei dem Vater. Weil der Herr Jesus, unser Fürsprecher, bei dem Vater ist und bleibt, deswegen bleibt auch unser Platz bei ihm, weil wir in ihm sind, in Christus. Und wir haben einen Anwalt, Fürsprecher bei dem Vater und dann der nächste Teil, Jesus Christus, den Gerechten. Wir haben einen absolut gerechten Anwalt, der die Gerechtigkeit in Person ist. Dadurch erhalten wir völligen Trost, dass Jesus Christus, der Gerechte, unser Anwalt ist. Jesus, der vom Himmel kam, um für uns zu sterben, der die Sühnung für unsere Sünden ist, wie Vers 2 gesagt, ja. Christus, der jetzt nach einem vollkommenen Werk auf Golgatha verherrlicht bei dem Vater ist und völlig von ihm angenommen sind, durch ihn sind wir auch bei ihm, weil wir in Christus sind als Kinder Gottes. Ist das nicht wunderbar? Der Gerechte, der für uns die Ungerechten gelitten hat, damit wir in ihm die Gerechtigkeit erhalten, die vor Gott gilt. Welche Gnade Gottes offenbart sich in dieser Vorsorge für den ernsten Fall, dass wir sündigen? Es geht um Jesus und es geht um uns in dieser Predigt. Wir merken schon, wir hängen da ganz eng miteinander verbunden. Ja? Er ist der Anwalt und wir sind die, die ihn brauchen. Und das werden wir jetzt in dem Thema auch immer wieder merken. Ich möchte das in einer vierfachen Weise mit uns betrachten. Wir wollen einmal noch eine kurze Definition davon hören. Was ist ein Fürsprecher? Aber nur kurz. Und dann wollen wir Jesu Weg zum Fürsprecher für uns mal betrachten. Was sagt denn die Bibel? Wie ist Jesus eigentlich unser Fürsprecher geworden? Ist sehr interessant. Dann möchte ich mit uns einige Beispiele aus dem Leben Jesu betrachten, wo er als Fürsprecher schon zu seiner Erdenzeit aktiv wurde. Und zum Schluss, was bedeutet es für uns ganz persönlich, dass er unser Fürsprecher ist? Ich lasse den Vers nochmal stehen. Wir kommen kurz zur Definition eines Fürsprechers. Da habe ich einfach jetzt mal das Internet gefragt. Was wird denn heute so unter einem Fürsprecher verstanden? Da habe ich vier Bereiche gefunden. Einmal im Alltag. Im Alltag ist ein Fürsprecher jemand, der für eine Person oder Idee Partei ergreift, ein gutes Wort bringt und so weiter, der etwas unterstützt. Beispiele könnten sein, im Job, ein erfahrener Kollege setzt sich beim Chef dafür ein, dass jemand eine Beförderung oder ein wichtiges Projekt erhält, weil er ein guter Mann ist, weil er ihn kennt. Er empfiehlt ihn beim Chef zum Beispiel. Oder in der Schule, eine Lehrerin nimmt sich einen Schüler vor ungerechtigter Kritik im Kollegium in Schutz und erklärt, dass es dessen persönliche Situation, also ein Fürsprecher, der vor jemand anderem spricht, ja, oder im Privatleben, ein Freund schlichtet einen Streit zwischen dir und einem Dritten, indem er deine Perspektive verständlich erklärt. Also das sind alles Tätigkeiten, sage ich mal, die man oft unbewusst auch tut, ja, im Alltag, ganz in unserem normalen Alltagsleben. Dann im Rechtlichen, das kennen wir vom Gericht her, und ich fand interessant, dass da die Schweiz so ein bisschen die Ausnahme ist. Ja? Die haben ein paar andere Dinge. Die haben nämlich Folgendes: In einigen Schweizer Kantonen ist Fürsprecher die offizielle Berufsbezeichnung für einen Anwalt. Fand ich auch interessant, ja, dass dieses Wort auch im rechtlichen Gebrauch offiziell in einem Staat gebraucht wird. Ja, vor Gericht, der Fürsprecher verteidigt einen Mandanten in einem Strafprozess und so weiter. Das kennen wir auch von unserem Land her. Oder im Alltag, er prüft einen Mietvertrag für einen Klienten, um ihn vor unfairen Klauseln zu schützen und so weiter und so fort. Er setzt sich für jemanden ein. Und auch in der Psychologie und im Marketing findet dieser Begriff Anwendung. Da ist ein Fürsprecher ein überzeugter Unterstützer, der eine Marke, ein Produkt oder eine Meinung aktiv weiterempfiehlt. Hören wir auch jederzeit. Ja, Mundpropaganda. Ein begeisterter Kunde empfiehlt sein neues Smartphone, weil das so toll ist. Ja? Und das macht er völlig kostenfrei. Er ist einfach begeistert davon und spricht dafür. Oder Social Media, die ja heute viel genutzt werden. Ein Nutzer verteidigt eine Marke in den Kommentaren gegen einen unberechtigten Shitstorm oder sonst irgendwas. Ja? Oder eure Beiträge auf Instagram. Ja, wir haben eine tolle Gemeindefreizeit. Ich habe da mal reingeguckt. Ich weiß kaum, wie Instagram funktioniert, aber das habe ich hingekriegt. Und so weiter, ja. Wie wird es in der Bibel angewandt? In der Bibel bezeichnet der Fürsprecher eine göttliche Instanz, die in Rechtsfragen oder in Zeiten der Not vermittelnd, tröstend und rettend für die Menschen eintritt. Zwei zentrale Figuren nehmen diese Rolle im christlichen Glauben ein. Also ich lese jetzt einfach mal vor, was als Erklärung da stand, ja. Jesus Christus, er ist der Fürsprecher vor Gott für die Menschen, besonders wenn wir sie schuldig geworden sind. Laut dem Neuen Testament tritt der auferstandene Jesus nach seiner Versöhnungstat im Himmel für die Gläubigen ein. Und wir haben jetzt gerade die Bibelstelle hier vor uns. Dann die zweite Person ist der Heilige Geist. Er wird von Jesus als der andere Fürsprecher bezeichnet. In zum Beispiel Johannes 14, Vers 16, da gibt es 4 Stellen im Johannesevangelium, wo er so bezeichnet wird. Da wird das gleiche Wort, Paraklet, verwendet. Er wirkt direkt in den Gläubigen als Beistand, als Tröster und Ratgeber auf der Erde. Ja. In vielen Übersetzungen wird das Wort nur mit Tröster übersetzt, aber das ist eigentlich zu wenig. Es ist mehr. Er ist auch unser Fürsprecher. Und so wie es hier in der Erklärung heißt, das fand ich jetzt interessant, das war keine christliche Webseite, sondern dass das so klar eigentlich angesprochen wird. Ja. Er wirkt direkt in den Gläubigen als Beistand, Tröster und Ratgeber auf der Erde. Also soweit mal kurz zu der Definition eines Fürsprechers. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie dann Jesu Weg zum Fürsprecher für uns war. Und die erste Stelle, die wir lesen wollen, ist Galater 4, Vers 4 bis 5. Diese Stelle zeigt uns, dass die Initiative vom Vater ausging. Das war nicht Jesu eigene Idee, sondern da heißt es in den Versen 4 und 5, doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in allen alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Also diese Verse zeigen ganz klar, die Initiative ging vom Vater aus. Und das passt wieder mit Johannes 3, Vers 16 zusammen. Ja? Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Der Vater im Himmel, er hat den kompletten Erlösungsplan entworfen und entwickelt und hat dann seinen Sohn Jesus Christus beauftragt, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Und das führt uns gleich zum nächsten. Jesus gehorchte seinem Vater in allem. Philipper 2, die Verse 6 bis 11. Ich möchte sie komplett lesen, weil das führt uns das vor Augen, ja. Er, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen und alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott dem Vater die Ehre geben. Das sagt das Wort Gottes. Ist das nicht ergreifend, wie Jesus hier wirklich diesen Weg gegangen ist? Ohne Umleitung, sondern direkt im direkten Gehorsam dem Vater gehorcht hat. Im Johannesevangelium sagt Jesus mehrmals, ja, ich bin gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Ich tue nicht meinen Willen, sondern das, was er mir zeigt, das tue ich. Da sehen wir auch diese enge Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater. Er ist gekommen, um den Willen des Vaters zu tun und seinen Plan auszuführen. Das war sein Auftrag und den hat er wahrgenommen. Er ist unser Vorbild geworden, wie wir ihm gehorchen und folgen sollen. Das dürfen wir für uns anwenden. Und dann noch einen wichtigen Aspekt, den wir sehen. Er ist durch sein Werk auf Golgatha derjenige, der in der Lage ist, auch für uns einzutreten. Ja, wenn ein Fürsprecher nicht in der Lage ist, ja, wenn ich irgendeinen Laie habe, der mit mir als Anwalt zum Gericht geht, dann kann das böse enden. Aber er ist in der Lage dazu. Das sagen wir uns ein paar Verse aus Hebräer, aus dem Hebräerbrief. Vers 9, Kapitel 2, Vers 9. Eins jedoch sehen wir bereits, er selbst, Jesus, der für eine kurze Zeit geringer war als die Engel, ist jetzt aufgrund seines Leidens und Sterbens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Denn er hatte den Tod auf sich genommen, damit durch Gottes Gnade allen Menschen der Weg zur Rettung offen steht. Und dann in Vers 17 und 18. Ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer hoher Priester vor Gott für sie eintreten. Ein hoher Priester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt wurden. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Ja? Aber hier heißt es, weil er das getan hat, deshalb kann er jetzt als barmherziger und treuer hoher Priester vor Gott für sie eintreten und damit auch für uns. Weil er das Werk von Golgatha vollbracht hat, weil er seinem Vater in allem gehorsam war. Durch dieses Werk ist unsere Rechtfertigung vor Gott geschehen. Durch dieses Werk, wenn wir das im Glauben annehmen, dürfen wir Vater sagen, können wir vor Gott bestehen. Er hat alles getan, damit wir trotz unserer Sünde vor Gott gerecht erscheinen können, weil er unser Fürsprecher ist. Und auch hier wieder, denken wir einen Moment drüber nach, was ist das für ein Grund zur Anbetung? Zur Dankbarkeit. Dass wenn ich versagt habe, ich darf zu ihm kommen, Herr Jesus, es tut mir leid. Und ich weiß, du trittst jetzt für mich beim Vater ein. Ist das nicht mutmachend? Ist das nicht Grund zur Dankbarkeit? Und noch ein weiterer Aspekt an diesem Punkt. Er kennt uns durch und durch und kann deshalb in allem für uns eintreten. Hebräer 4, Vers 15. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Ja, er kennt uns durch und durch. Er ist nicht ein Anwalt, der sich jetzt erstmal 4 Wochen mit unserem Leben beschäftigen muss und was ist denn da nur vorgefallen und alles analysieren muss. Nein, er kennt unsere Situation. Er weiß, wo wir uns befinden. Er weiß, wie wir denken. Er weiß, wie wir fühlen. Ja, er muss sich nicht erst mit der Akte unseres Lebens vertraut machen. Nein, er kennt uns durch und durch, weil er uns mit seinem Blut erkauft hat. Er hat den Preis für uns bezahlt. Und das ist unser Wert, weil er den Preis für uns bezahlt hat. Und auch das wieder, welch ein Grund zur Anbetung. Und eine abschließende Stelle, die das so ein bisschen zusammenfasst, seinen Weg zum Fürsprecher Hebräer 9, Vers 24. Christus ist schließlich nicht in eine von Menschenhand gemachte Nachbildung des wahren Heiligtums hineingegangen, sondern in den Himmel selbst, wo er sich nun unmittelbar bei Gott für uns einsetzt. Ja, er muss nicht erst ins Vorzimmer bei Gott. Er muss nicht erst einen Antrag stellen, dass er mit ihm reden darf. Ich fand diesen Ausdruck so schön, wo er sich nun unmittelbar für uns beim Vater bei Gott einsetzt. Er ist jetzt im Thronsaal Gottes und tritt ununterbrochen für uns beim Vater ein. Ist das nicht gewaltig? Ist das nicht eine Gnade, die wir oft gar nicht ermessen können? Egal in welcher Situation ich mich befinde, er spricht mit seinem Vater. Zu, ich habe Manfred im Blick. Ja, ich weiß, er geht gerade einen falschen Weg oder er hat gerade gesündigt, aber ich habe für ihn bezahlt. Ich trete für ihn ein. Und da kannst du deinen Namen einsetzen. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht ermutigend? Jetzt wollen wir uns 4 Beispiele ansehen, wo Jesus als Fürsprecher aktiv wurde. Und interessant, die erste Stelle, die ich nenne, ist bei der Gefangennahme Jesu, wo er für seine Jünger eintritt. Ich denke, ihr kennt den Bericht und ich lese nur die Verse 8 und 9 aus Johannes 18, wo Jesus sagt, ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin, sagte Jesus. Wenn ich der bin, den ihr sucht, dann lasst die anderen hier gehen. So sollte sich Jesu eigenes Wort erfüllen, von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren gehen lassen. Selbst wo seine schwerste Lebensphase begann, hat er seine Jünger noch im Blick. Auch damit das Wort Gottes erfüllt wird. Er tritt für seine Jünger als Fürsprecher ein. Seine Verhaftung steht kurz bevor und als die Soldaten vor ihm standen, schaute er nicht auf sich selbst, sondern setzte sich für seine Jünger ein. Und obwohl Petrus in seiner Impulsivität auch noch sein Schwert zog und mal den einen Kriegsknecht ein Ohr kürzer machte, hat Jesus ihn nicht verurteilt. Er hat heilend eingegriffen und er hat ihn nicht verurteilt. Er ist für ihn genauso eingetreten wie für die anderen Jünger. Das ist für mich ein beeindruckendes Beispiel, dass Jesus in seiner schwersten Stunde immer noch auch den Blick für den anderen hatte. Er hat seinen Auftrag komplett ausgeführt. Eine weitere Begebenheit. Jesus betet für Petrus. Lukas 22, Vers 31 und 32. Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen, wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Ja, Jesus wusste, dass er ihn verleugnen würde. Aber er trat jetzt schon für ihn als Fürsprecher ein beim Vater. Er betete jetzt schon für ihn und sagte ihm zu, dass er für ihn betet, damit sein Glaube nicht aufgehört. Er wusste, dass Satan auf dem Plan ist und alles tut, um zu verhindern, dass Jesus ans Kreuz geht. Und das bezog auch seine Jünger mit ein. Er wollte seine Jünger verführen, aber Jesus in seinem Dienst als Fürsprecher setzte sich für ihn ein, damit Satan ihn nicht wegziehen konnte. Und das tut Jesus heute auch für dich und für mich. Er weiß, dass Satan uns von ihm wegziehen und unbrauchbar machen möchte. Aber Jesus ist heute im Thronsaal Gottes und betet für uns und tritt für uns ein. Und bittet auch für uns, dass unser Glaube nicht aufhört. Und das ist unsere Sicherheit, dass wir in der Ewigkeit ankommen, weil er für uns eintritt. Das hängt nicht an uns. Er tritt für uns ein und er betet für uns, dass wir durchkommen. Auch wieder ein Grund zur Anbetung, ein Grund, ihn zu loben, ihn zu danken. Eine weitere Situation, die wir auch alle kennen, Jesus tritt für seine Peiniger ein, am Kreuz selbst. Selbst am Kreuz, wo er dort hängt und alles erleidet, sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Selbst da tritt er für seine Peiniger ein. Welch ein treuer Fürsprecher. Und auch wir sind nicht ausgenommen. Jesus tritt auch für uns ein. Römer 8, Verse 31 bis 34. Die meisten kennen wahrscheinlich die Verse. Aber lesen wir sie bewusst. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben, also den ganzen Römerbrief, alles, was Paulus geschrieben hat? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird er uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere schenken oder geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Und jetzt kommt's. Jesus Christus ist doch für sie gestorben und mehr noch. Er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Auch hier die Bibel wieder ganz klar. Er tut dieses Werk. Er tritt für uns ein. Direkt an der Seite Gottes. Nicht über Dritte, sondern direkt. Sind das nicht tröstende Worte? zu wissen, in all meiner Schwachheit, er tritt für mich ein? Ja, wir werden zu Recht angeklagt vom Satan, weil wir immer noch sündigen, weil in unserem Leben immer noch Sünde vorhanden ist. Aber Jesus hat für uns bezahlt. Der Schuldschein ist zerrissen, wie es im Kolosserbrief heißt. Er hat unsere Schuld beglichen. Und jedes Mal, wenn Satan uns anklagt, tritt Jesus an die Seite seines Vaters und sagt, ich habe für ihn bezahlt. Ich habe ihn gerecht gemacht. Und somit ist er freigesprochen und kann in deine Gegenwart treten. Wow. Ist das nicht wunderbar? Und noch eines. Jesus betet für uns. Und ich möchte mit uns, es ist ein etwas längerer Abschnitt, aber wir wollen ihn mal ganz bewusst lesen, um wahrzunehmen, wie Jesus im Gebet für uns eintritt. Da sagt er, Vers 9 in Johannes 17, für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein Eigentum. Da geht es zunächst noch um die Jünger, ja, aber wir kommen auch noch dran. Alles, was mir gehört, gehört dir, und was dir gehört, gehört mir. Und meine Herrlichkeit ist ihnen offenbar geworden. Bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens. Bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie durch die Macht bewahrt, die du mir gegeben hast, die Macht deines Namens. Ich habe sie beschützt und keiner von ihnen ist verloren gegangen, keiner außer dem, der verloren gehen musste. Doch das geschah, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Jetzt aber komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bei ihnen bin, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben. Und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Ist das nicht interessant, dieser Ausdruck? Jesus sagt, ich weihe mich dir, damit auch sie geweiht sind. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind. So wie wir eins sind. Und ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen geoffenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist, ja, damit ich selbst in ihnen bin. Ich finde das so ein gewaltiges Gebet, wo man kann nur darüber staunen, wie wir in die Einheit zwischen Jesus und Gott hineingenommen werden. Er sagt immer wieder, so wie wir, so auch mit ihnen. Das ist unser Stand als Kind Gottes. Er nimmt uns in diese enge Gemeinschaft mit hinein. Und ich finde den Satz in Vers 24 so tröstend. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Es ist sein Wunsch, dass er uns seine Herrlichkeit zeigen will. Und deswegen tritt er für uns beim Vater ein. Und jetzt zum letzten Punkt. Was bedeutet es, dass er unser Fürsprecher ist? Den ersten Punkt, ich nenne einfach ein paar Dinge, die mir in den Sinn gekommen sind zu diesem Thema und Bibelverse. Es erinnert mich daran, wo ich herkomme. Römer 10, 3, 10 bis 12. Ja? Genau wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen, keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Und eine zweite Stelle, Epheser 2, 1 bis 3. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt, wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Ich weiß, da kommen wir her. Das ist unser Ursprung. Und wenn wir das mal auf uns wirken lassen, dann wird uns erst bewusst, wie wertvoll das Werk Jesu ist, was er für uns getan hat. Eine weitere Stelle, Johannes 10, Vers 14. Ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Wie gut wir ihn kennen, hängt vielleicht manchmal an uns. Aber eines ist sicher, es erinnert mich daran, dass er mich durch und durch kennt. Wie ich vorhin schon sagte, er muss sich nicht erst mit der Akte meines Lebens auseinandersetzen. Er kennt mich jetzt in dem Moment. Er weiß, wo ich bin. Er weiß, in welcher Situation ich mich befinde, welche Herausforderungen gerade auf mich einströmen. Und entsprechend der Situation tritt er für mich beim Vater ein. Und das ist das Geschenk, was wir haben in Jesus. Und das führt gleich zum nächsten. Es erinnert mich daran, dass ich von ihm abhängig bin. Johannes 6, 67 bis 69. Da fragt er Jesus die 12, wollt ihr etwa auch weggehen? Und Petrus, wie er antwortet, wie er lebt und lebt, Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Antwortete Simon Petrus, du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der bist, den Gott gesandt hat. Der Weg Jesu ist alternativlos. Es gibt keinen anderen Weg, um Heilung zu erfahren, um Vergebung zu erfahren. Es gibt keinen anderen Weg. Ist das nicht wunderbar zu wissen, dass er mich durch und durch kennt? Ja, er kennt mich auch mit meinen Schwächen. Er kennt mich auch mit meinen Sünden, die ich vielleicht manchmal vor ihm verbergen möchte. Aber das ist eine Dummheit, wenn wir das tun. Er hat dafür bezahlt und er vergibt. Und er tritt für uns beim Vater ein. Es erinnert mich an seine Liebe zu mir, dass er mein Fürsprecher ist. Und er sagt selber in Johannes 15, Vers 13, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Und das hat er für uns getan. Es gibt keine größere Liebe. Er hat sie uns gezeigt und er hat sie uns vorgelebt und er hat uns dadurch errettet. Und noch eine wunderbare Tatsache. Es erinnert mich daran, dass wir freien Zutritt haben zum Vater. Römer 5, Vers 2. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude, Stolz und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Und dann Epheser 2, Vers 18. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zu Gott. Wir haben freien Zutritt zu der Gnade, durch die Gnade kann man sagen. Ja? Wir haben freien Zutritt. Und führe dir das mal vor Augen. Du darfst zum Schöpfer Himmels und der Erde jederzeit kommen. Das ist weit mehr als irgendein Präsident dieser Welt. Es ist der Schöpfer, der alles in der Hand hält, der alles gemacht hat. Zu ihm haben wir freien Zutritt. Die letzte Frage, was ist unsere Reaktion darauf? Und das wird jetzt uns auch im Hebräerbrief geschildert, wie sie aussehen sollte. Hebräer 10, 22 und 23. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Ist das nicht wunderbar? Wir dürfen aktiv werden, wir dürfen immer wieder zum Vater kommen. Mit dem, was uns beschäftigt, mit dem, wo wir herausgefordert sind. Und Jesus, unser Fürsprecher, was für eine wunderbare Wahrheit. Weil er für uns beim Vater eintritt, hängt deine und meine Erlösung nicht von uns ab. Er tritt für uns ein. Er hält uns fest. Er lebt in uns. Er tritt für uns ein. Durch ihn sind wir auf ewig vor Gott gerechtfertigt. Weil er jedes Mal sagt, Vater, ich habe bezahlt. Das ist unsere Hoffnung. Deswegen spricht der Text hier am Ende. Ja? Ferner, wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Das ist unser Fundament im Leben. Daran dürfen wir uns halten. Und darin dürfen wir ruhen, zur Ruhe kommen. Ja, ich bin in ihm geborgen. Und deshalb dürfen wir ihn anbeten und preisen. Und wir wollen das jetzt mit einem Lied tun, das ihr alle kennt. Christus in uns. Ja, das bringt fast das Ganze nochmal zusammen, was er für uns ist. Amen.